Ich begrüße auch alle ganz, ganz herzlich, ob jetzt zu Hause oder hier. Es ist schön, dass wir wieder hier sein dürfen. Doris und ich stellten so ein Seminar zusammen für Paare, die Eltern werden. Und Carina und Daniel haben dieses Seminar auch besucht. Und ich verrate euch jetzt etwas. Als wir nach Hause kamen, hat Doris die ganze Zeit von Jonathan geschwärmt. Wow, dieser schöne Kopf, so rund und die Augen und die Ohren. Am nächsten Tag auch noch. Du warst so begeistert, es war richtig ansteckend. Es war eine Freude. Und es stimmt auch. Er sieht wirklich total süß aus. Heute werden wir eine Geschichte betrachten, bei denen die Eltern wahrscheinlich nicht so eine Freude hatten, als sie ihren Sohn das erste Mal sahen. Weil er war blind zur Welt gekommen und das war damals ganz, ganz schrecklich. Und ich lese, wer eine Bibel da hat, kann das aufschlagen, Johannes Kapitel 9, ich lese die ersten Verse, Johannes 9, ich lese 1 bis 13. Und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Die Nachbarn nun, die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten: Er ist's. Andere aber: Er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte: Ich bin's. Da sprachen sie zu ihm: Wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach: Ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir: Geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist er? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Mal bis hierhin. Für die Jünger war klar, jemand muss da gesündigt haben. Das glaubte man allgemein, dass Blindheit ist eine Strafe Gottes. Es muss da einen Schuldigen geben. Und schon der erste Gedanke, dass die Eltern wahrscheinlich schuld sein können, dass das Kind jetzt blind ist oder blind geboren wurde, ist irgendwie uns fremd. Aber der zweite Gedanke ist irgendwie noch seltsamer. Wie soll er gesündigt haben? Er kam ja blind zur Welt, also müsste er ja im Mutterleib irgendwie gesündigt haben. Das ist irgendwie seltsam. Der Grund für diesen Glauben bestand darin, was die Theologen damals lehrten. Sie sagten, ein ungeborenes Kind im Leib der Mutter hat zwei Naturen und da streiten die böse Natur gegen die gute. Und allermeist gewinnt die gute. Aber, so die Lehre dieser Theologen, der Pharisäer, es kommt auch vor, dass manchmal die schlechte gewinnt. Und dann lehnt sich das Kind auf gegen die Mutter und es stößt die Mutter mit den Füßen. Als Folge davon wird es von Gott bestraft und kommt blind zur Welt. Und deshalb, so eben diese Lehre und dieser Glaube, galt dies ein blindgeborenes Kind als Strafe Gottes. Und eine Strafe, die man nicht mehr gut machen konnte. Und deshalb war für sie klar, ein blindgeborenes Kind konnte nie geheilt werden. Außer, das war ihre Lehre, außer es würde einmal der Messias kommen. Nur der könnte so ein Kind heilen. Also für die Gäste unter uns, in der Einführungspredigt zum Johannesevangelium erklärte ich, dass kurz bevor Jesus kam, die Rabbiner, die damaligen Theologen, so eine Lehre formten oder erfanden, nämlich, dass sie die Wunder in zwei Kategorien teilten. Wunder, die jeder tun konnte, der von Gott dazu befähigt wird, und Wunder, die einmal nur der Messias tun konnte. Und zu dieser zweiten Kategorie, zu diesen Messias-Wundern, gehörten drei Sachen. Einen aussätzigen Juden heilen, einen Dämonen austreiben, der sein Opfer stumm macht, und einen Blinden sehen machen, der blind geboren wurde. Und jedes Mal, wenn Jesus eines dieser drei Wunder tat, reagierten die Juden viel stärker, als wenn er sonst irgendwie ein Wunder vollbracht hatte. Und genau das ist hier der Fall. Hätte Jesus einen Blinden geheilt, der durch einen Unfall oder irgendwo spät durch eine Krankheit blind geworden wäre, dann wäre das gegangen. Aber hier hat er einen Blinden geheilt und sie wussten, das ist ein messianischer Jude, also einer geheilt, der blind geboren wurde. Und die wussten, das konnte nur ein messianischer Mensch tun. Wenn wir das vor Augen haben, können wir besser verstehen, was jetzt hier passierte. Zuerst korrigierte Jesus einmal ihre Theologie. Er bestritt nicht eine generelle Verbindung zwischen Sünde und Leiden, aber hier war die Blindheit nicht die Folge einer besonderen Sünde, sondern Gott hat diese Blindheit zugelassen wegen eines ganz bestimmten Planes. Dann heilte Jesus diesen Mann, aber er brach dabei gleich zwei Gesetze dieser Pharisäer. Anfang Februar erklärte ich in der Predigt den Hintergrund dieser Gesetze. Und ich wiederhole das ganz kurz. Zur Zeit des Alten Testaments gab Gott 10 Gebote. Und der Sinn dieser Gebote war, dass wir Menschen Gottes Wesen, auch seine Heiligkeit erkennen. Und dass wir merken, hey, wir können dieser Gerechtigkeit, dieser Heiligkeit nicht entsprechen. Wir schaffen nicht mal das erste Gebot zu halten. Und dass uns dadurch bewusst wird, hey, wir brauchen einen Erlöser, wir brauchen jemanden, der mal den Zugang zu Gott schafft, diese Kluft zwischen Gott und uns überbrückt. Aber anstatt nach einem Erlöser zu fragen, machten die Juden etwas anderes. Damit man diese 10 Gebote nicht übertritt, machten sie, bildlich gesprochen, so einen Zaun darum mit 615 Geboten. Mit dem Gedanken, dass wenn ich das schon nicht übertrete, dann komme ich gar nicht dazu, eines dieser 10 Gebote zu übertreten. Aber später ergänzen sie das nochmals, machten sozusagen nochmals einen Zaun darum mit Tausenden von Geboten und Verboten. Und das Beispiel am Sabbat. In 10 Geboten war einfach ein Satz, du sollst am Sabbat nicht arbeiten. Aber die Rabbiner ergänzten dieses eine Gebot mit 1500 Geboten. Zum Beispiel, und jetzt kommst, dass man am Sabbat keinen Blinden heilen durfte. Und es war sogar genau beschrieben, wie man einen Blinden nicht heilen durfte. Und jetzt zitiere ich, am Sabbat ist es verboten, einen Blinden zu heilen, weder dadurch, dass man Wein in seine Augen schüttet, noch dadurch, dass man einen Teig aus Spucke bereitet und auf seine Augen schmiert. Das war festgeschrieben. Das heißt, Jesus übertrat gleich zwei Regeln. Er heilte den Blinden am Sabbat und er machte das mit Spucke. Aber es gab noch ein Problem. In Jerusalem gab es verschiedene Teiche und die meisten waren gut erreichbar. Der Teich Siloa war aber schwer zu erreichen. Der war relativ tief gelegen. Man musste einen Abhang runter und das war schon schwierig für jemanden, der sehen konnte. Für einen Blinden war das noch schwieriger. Und Jesus schickte ihn genau zu diesem Teich. Der Bibeltext gibt nicht den Grund dafür an, aber wenn wir den Zusammenhang lesen, sehen wir, dass genau zu dieser Zeit das Laubhüttenfest stattfand. Und während diesen 7 Tagen des Laubhüttenfestes gab es eine Zeremonie. Ein Teil dieser Zeremonie bestand darin, dass die Priester oder dass ein Priester von Tempelberg runterging zum Teich Siloa, mit einem Eimer Wasser schöpfte und wieder raufging. Und das bedeutete, dass wegen dieses Rituals der Teich Siloa in diesen Tagen der meistbesuchte Teich in ganz Jerusalem war. Und die Folge war, dass sich diese Nachricht, dass da ein messianisches Wunder geschehen ist, in Windeseile verbreitete. Das sehen wir auch in Kapitel 11, als davon gesprochen wird. Und jetzt hatte die Bevölkerung ein Problem. Auf der einen Seite war ein messianisches Wunder geschehen, aber auf der anderen Seite geschah das am Sabbat und dann noch mit Spucke. Und sie wussten nicht, ja, was sollen wir tun? Und so brachten sie diesen Menschen vor die religiösen Führer, vor die Pharisäer, vor die Theologen. Versetzen wir uns mal in diese Theologen. Für sie stand wahnsinnig viel auf dem Spiel. Sie glaubten grundsätzlich an Gott, an das, was im Alten Testament stand. Aber sie verwendeten Gott und das Alte Testament für ihre Zwecke. Gerade so, wie sie es wollten. Wollten vieles, was im Alten Testament stand, ergänzen sie durch eigene Gebote. Und einige von den Geboten, die änderten sie einfach ab zu ihren Gunsten. Also sie waren oben und stückelten so zusammen, was ihnen gerade passte, um ihre Ziele zu erreichen. Aber wenn jetzt Jesus wirklich der Messias wäre, dann wäre Schluss damit. Dann wäre er oben und sie müssten tun, was er sagt. Er hätte das Recht zu sagen, hey, so und so läuft es. Und in dieser Spannung stehen die, und da lesen wir ab Vers 13. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen geleckt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche der Pharisäer, dieser Mann ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Sie sprachen wiederum zu dem Blinden, was sagst du von ihm? Er sprach, es ist ein Prophet. Also die Pharisäer versuchen, irgendwo ein Schlupfloch zu finden, aber keine der Antworten dieses Blindgeborenen half. Sie waren verzweifelt und dann plötzlich, stopp, es gibt doch noch eine Hoffnung. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, dass dieser Mensch blind geboren wurde. Dann wäre das Problem halb so schlimm, dann wäre es kein messianisches Zeichen, dann wäre es einfach sonst eine Heilung. Okay, das könnte sein. Das prüfen wir und sie holen die Eltern. Ab Vers 18. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war. bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen hatten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso kann er jetzt sehen? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn. Er soll selbst für sich reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden hatten beschlossen, dass wenn einer Jesus als Messias anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Was die Eltern antworteten, half diesen Pharisäern auch nicht. Im Gegenteil, es war nicht die Antwort, die sie hören wollten. Sie sagten, ja, dieser Mann ist unser Sohn. Wir kennen ihn seit Geburt und er ist eindeutig blind geboren. Er ist nicht später blind geworden. Die Pharisäer bohrten weiter und fragten die Eltern, wie es denn dazu kam. Aber die Eltern beantworteten die Frage nicht, weil sie wussten, wenn wir sagen, es sei Jesus, müssen sie die Synagoge verlassen, sie werden ausgestoßen und das bedeutete auch Ausschluss aus der Gesellschaft. Ja, was machen wir jetzt? Okay, die Pharisäer machen ein zweites Verhör. Vers 24. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also die Pharisäer waren ja an sich bekannt für ihr logisches Denken. Aber was sie jetzt machen, ist sehr unlogisch. Gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Das macht keinen Sinn. Das wäre dasselbe, wie wenn man sagen würde, also gib Gott die Ehre, wir wissen, dass Daniel ein Sünder ist. Gib Gott die Ehre, Daniel hat eine Bank ausgeraubt. Es macht keinen Sinn. Ja, an dieser Stelle gelang es dem Geheilten noch, irgendwie höflich zu bleiben. Und er antwortet, Vers 25, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Das war nicht einfach nur eine Tatsachenbeschreibung. Es war eine Herausforderung an die jüdischen Führer. Er sagte mit anderen Worten, ihr seid meine geistlichen Lehrer. Ihr habt mich gelehrt, dass nur mal der Messias mir meine Augen öffnen kann. Und das nur, wenn ich überhaupt das erlebe. Das war eure Lehre. Und jetzt kam dieser Jesus von Nazareth, hat meine Blindheit weggenommen, hat mich geheilt. Und jetzt sagt ihr, gib Gott die Ehre, das ist ein Sünder. Mir fehlt da die Logik, könnt ihr mir das erklären? Sie antworteten, Vers 26, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Mit anderen Worten, komm, wir fangen nochmals von vorne an. Wir gehen nochmals in die Einzelheiten. Vielleicht gibt es irgendwie ein Schlupfloch, vielleicht gibt es doch noch etwas. Und jetzt gibt der Blindgeborene richtig Gas. Vers 27. Ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht auf mich gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Das war ziemlich heftig. Und die Pharisäer scheinen zu kochen. Sie beschimpften ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Jetzt legt der ehemals Blinde noch eins drauf. Er sagte, das ist wirklich sonderbar. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern auf jemand, der seinen Willen tut. Wenn dieser Mensch nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Das war zu hart. Ende der Diskussion, 34, darauf antworten sie nur: Du bist ganz in Sünde geboren, wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass ihn ausgestoßen hatte, und er fand ihn und sprach: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach: Du hast ihn gesehen, und er ist es, der mit dir redet. Er aber sprach: Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Also hier werden zwei Reaktionen geschildert. Die Reaktion der Pharisäer und die Reaktion des Blindgeborenen. Die Pharisäer, die wollten nicht wahrhaben, dass Jesus der Messias ist. Weil dann hätte er den Anspruch wirklich auf die Herrschaft. Dann wäre er oben und sie könnten nicht einfach ihre Religion zusammenbasteln, wie sie es gerade haben wollten. Und der letzte Satz in der Geschichte, in dieser Geschichte, der über diese Pharisäer geschrieben steht, heißt, er ist in Vers 41: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Der zweite ist der Blindgeborene. Er wusste nicht viel über Jesus. Als ihn die Leute fragten in Vers 12, wo Jesus sei, sagte er: Ich weiß es nicht. Als die Pharisäer behaupteten, Jesus sei ein Sünder, antwortete er: Ich weiß es nicht. Und als Jesus ihm später begegnete und ihn fragte, ob er an den Messias glaube, fragte er: Ja, wer ist der Messias? Also man fragt sich, was denn der überhaupt wusste. Aber er war geradlinig. Er stand zu seinem Nichtwissen. Und er bekannte Jesus oder was er mit Jesus erlebt hatte, ob es jetzt den Leuten passte oder nicht. Er wusste nicht viel, aber er war geradlinig und stellte Fragen. Und der letzte Satz in der Geschichte, der über ihn steht, ist: Herr, ich glaube, und er betete ihn an, Vers 38. Interessant ist, dass hier in dieser Zusammenfassung die Eltern gar nicht mehr vorkommen. Die Eltern sahen nämlich sehr klar, und das ist der Messias, der Erlöser. Aber sie wollten nicht zu ihm stehen. Sie hatten Angst, ausgestoßen zu werden, und blieben deshalb lieber schwammig. Und die letzte Aussage, die in dieser Geschichte über sie steht, heißt: Das sagten seine Eltern, weil sie Angst vor den Juden hatten. Also wir sehen hier drei Reaktionen auf dieses messianische Wunder. Und wir können uns fragen: Wem bin ich heute am ähnlichsten, wenn ich jetzt den Schnitt mache? Und wem möchte ich am ähnlichsten sein, wenn ich einmal in ein paar Jahren oder Jahrzehnten vor Jesus stehe? Was soll Gott einmal über mein Leben sagen? Daniel, du warst wie diese Pseudotheologen. Du hast dir deine eigene Religion gebastelt, du nahmst etwas aus der Bibel, was dir passte, etwas aus der Tradition, etwas vom Buddhismus, du hast dir einfach das zusammengebastelt, so wie es dir passte. Dann müsste er dasselbe sagen, was er zu diesen Theologen sagte. Du bist blind geblieben und hast dein Ziel verfehlt. Oder wird einmal sagen, Daniel, du warst wie diese Eltern. In der Kirche warst du fromm. Aber wenn du unter Menschen warst, die dem Christentum gegenüber feindlich waren, wurdest du schwammig. Du bist nicht zu mir gestanden. Ich muss über dich dasselbe sagen, wie ich über die Eltern sagte. Die Angst trieb sie. Vor Menschenfurcht haben sich gebeugt. Oder Daniel, wie der Blindgeborene hast du nicht viel von göttlichen Dingen verstanden, aber du warst geradlinig. Du bist zu deinem Nichtwissen gestanden. Du kamst mit deinen Fragen und du hast geglaubt und hast mich angebetet. Über dich kann ich dasselbe sagen wie über den Blindgeborenen. Du glaubtest und hast mich angebetet. Was möchten wir mal, dass Jesus über uns sagt? Und das Geniale ist, dass wir alle leben. Das heißt, dass wir alle die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, wohin wir gehen möchten. Und zu dieser Entscheidung möchte ich euch herausfordern. Aber bevor ich das tue, möchte ich kurz erklären, wie dieser Glaube und diese Anbetung denn aussehen kann, die hier dieser Blindgeborene, die es über diesen Blindgeborenen heißt. Und mich begeistert das, weil wir sehen das am Beispiel Jesus, wie er das macht. Ich finde das so der Hammer, es ist so genial. Ich möchte kurz darauf eingehen. Im Neuen Testament gibt es 5 Berichte von blinden Heilungen. In Matthäus 9, da berührt Jesus die Augen, das waren gleich 2 Blinde, und er sagte, euch geschehe nach eurem Glauben. Also er berührte sie einfach. In Matthäus 12, da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der auch blind war, und da heißt es nur, er heilte ihn, sodass der Stumme und der Besessene redete und sah. Also relativ einfach. Er heilt einfach. In Markus 8, im dritten Beispiel, das ist dann etwas komplizierter. Er nahm Spucke und da sind die Augen und er legte diesem Blinden 2-mal die Hände auf. Bei Markus 10, war es wieder einfach. Er sagt einfach, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und der wurde gesund oder wiedersehend. Und hier in Johannes 9, da war es eben mit der Spucke auf die Erde, mit dem Brei in die Augen, mit dem Teich Siloa. Welche dieser blinden Heilungsmethoden war die effizienteste, war ja die beste? Alle. Gott wirkte durch alle. Oder wir Österreicher und Schweizer sind manchmal etwas stolz auf unsere Methoden. So müssen wir es machen. Das hat bei der anderen Kirche funktioniert. Da gab es einen Aufbruch. Das müssen wir jetzt auch so machen. Oder jemand kommt mit einem Problem und sagt, ja, kannst du mir helfen? Ja, genau, mach das und das. Das hat bei mir auch geholfen. Aber es ist eindrücklich. Jede Heilung war einzigartig. Jesus macht es immer anders. Und das gilt nicht nur bei diesen blinden Heilungen. Dabei hätte es Jesus sich viel leichter machen können. Er hätte ganz einfach die Matthäus 9 Methode wählen müssen. Das heißt, nicht am Sabbat, nicht mit Spucke und er hätte ein viel ruhigeres Leben gehabt. Oder die Matthäus 12 Methode, einfach heilen, auch ohne Spucke. Oder die Markus 10 Methode, einfach sagen, geh hin. Aber nein, ausgerechnet jetzt, wo die Lage eh schon angespannt war, macht Jesus es am Sabbat und macht es mit Spucke. Wieso macht er das? Er wusste genau, dass er dafür büßen müsste, muss. Aber die Antwort steht in Vers 4. Da sagt Jesus: Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat. Jesus spürte ein Ich muss. Also er war so unterwegs mit den Jüngern und er war in Verbindung mit dem Vater und spürte, ich muss. Und im Johannesevangelium finden wir 17 Mal, wo Jesus sagt, ich muss. Und das ist das Geheimnis. Jesus war in Verbindung mit dem Vater und er hörte auf diese Ich muss. Und er gehorchte aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns Menschen. Und das begeistert mich. Es geht im Glauben an Gott nicht darum, dass wir Methoden glauben oder Programmen oder Traditionen, sondern diese Verbindung zum Vater haben und auf diese Ich muss hören und das dann tun. Wir können das gerade ausprobieren. Während dem Lied, wir werden jetzt miteinander summen oder zuhören oder was auch immer, und währenddem kannst du dir überlegen, wie möchte ich mal bei Jesus sein? Wie diese Theologen, die ihre eigene Religion bastelten und von denen er sagen wird, du bliebst in deiner Blindheit, es hat dir nichts gebracht. Oder wie diese Eltern, von denen er sagen muss, ja, die hatten halt Angst, sie sind nirgend mehr. Oder wie der Blindgeborene, der glaubte und gehorchte und Gott anbetete. Und wenn du so vor Gott bist, dann hör drauf, vielleicht redet Gott zu dir und gibt dir ein Ich muss. Das heißt, wo du spürst, zack, das sagt jetzt Gott zu mir. Das ist jetzt der Heilige Geist. Und dann tu das. Das ist ganz einfach. Ich bete. Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass wir einfach hier sein dürfen vor dir. Dass es nicht so schwierig ist, aber dass du Ehrlichkeit möchtest. Und wir bitten, dass du jetzt einfach redest, auch gerade in dieser Anbetungszeit, wo wir singen oder zuhören, dass du zu uns redest und dass du ganz viele Ich muss austeilst, nämlich aus Liebe, weil du das Beste für uns willst und dass du redest durch deinen Heiligen Geist. Amen.